Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast. Mein Name ist Max und in der Hitze des Julis und mitten im stickigen Podcast-Studio wollen wir auf das erste Halbjahr des Serienjahres zurückschauen. Welche sind die besten, bisher besten Serien 2025? Welche Geheimtipps könnt ihr noch besten Gewissens auf die Watchlist setzen? Das mache ich natürlich nicht alleine und begrüße heute zur Podcast-Runde hier im Studio einmal meine Kollegin Esther.
Hallo Max.
Und auch mit dabei heute, ich glaube das erste Mal dieses Jahr, unser Moviepilot YouTube-Gesicht, heute Stimme.
Ja, hallo. Sie ist einfach eine Alleskönnerin.
Stimme und Gesicht.
Es freut mich sehr, hier zu sein. Hallo ihr zwei.
Mach gerne auch noch ein bisschen Promo für dich, weil unsere beiden YouTube-Hosts, Bea und Hardy, haben schon letzte Woche ein Video veröffentlicht mit ihren besten Serien oder ein paar Serientipps.
Ja, auf jeden Fall. Aus den letzten 6 Monaten.
Schaut da gerne mal rein. Du hast mir das Herz gebrochen mit Etoile nochmal. Ich glaube, es gibt nur 2 Menschen, die Serie gesehen haben und das waren wahrscheinlich wir beide.
Ja, ich habe auch noch einen Kumpel von mir, der hat sie gesehen. Der hatte mir erst geschrieben, dass es abgesetzt wurde. Und ich dachte, aber es endet doch so, dass es weitergehen muss.
Eine sehr gute Serie, die wir jetzt nicht mehr empfehlen können, weil sie mittendrin endet.
Das ist gemein.
Ja. So, jetzt wollen wir aber keine Herzen brechen, sondern Serienherzen
erfreuen.
Mit richtig guten Tipps zum Schlagen bringen. Seid ihr bereit?
Ja, bitte.
Yes.
Dann sage ich auf ins Streamgestöber. Ihr kennt es schon, wir im Streamgestöber sind sehr ungeduldig und wollen nicht bis zum Ende des Jahres warten, um auf die besten Serien des Jahres zurückzuschauen. Und deshalb gibt es natürlich auch dieses Jahr wieder ein Halbjahres-Zwischenfazit. Und es ist schon Tradition bei unseren Serienrückblicken. Deswegen nehme ich jetzt zum Einstieg gleich mal die Frage, wie viel habt ihr denn schon dieses Jahr gesehen? Wer möchte anfangen?
Fang du gerne an, Esther.
Also ich habe gestern spätabends noch gezählt, als es mir wieder eingefallen ist, dass ich ja nochmal nachgucken sollte. Ich bin auf 60 verschiedene Serien gekommen. Das heißt jetzt natürlich, manche habe ich angefangen, sind noch nicht durch, laufen noch oder so. Also die Zahl klingt jetzt erstmal so, ja. Da sind aber noch nicht die Serien mitgezählt, die 23, die ich nach einer Folge abgebrochen habe. Weil ich gesagt habe, nee, die will ich nicht weiter gucken. Ja, also ich glaube, ich habe deutlich mehr Filme gesehen dieses erste Halbjahr als so letztes Jahr. Deswegen 60. Ist eine schöne runde Zahl für mich.
Also ich bin schwer beeindruckt. Ich dachte schon, ich gucke sehr, sehr viel. Ich war jetzt auch ein bisschen, habe noch extra die Sachen, die nicht aus diesem Jahr sind oder halt schon älter sind, die ich halt einfach wieder geguckt habe, habe ich mitgezählt.
Und die habe ich auch mitgezählt. Also so alte Sachen habe ich natürlich auch geguckt.
Ja, okay, gut. Das
ist alles gut. Alles zählt.
Ich dachte, 60 neue, was kam da so viel raus? Oh mein Gott. Nee, bei mir waren es 42.
Sehr gut.
Eine magische Zahl.
Die 42, die Antwort auf alles, das Universum und überhaupt die Wahrheit.
Ich darf jetzt eigentlich nichts mehr gucken.
Ja, eigentlich nicht, ne?
Oh.
Max, jetzt schieß los.
Ja, also wenn ich jetzt einzelne Serienstaffeln, die habe ich gezählt, da sind es 150.
Hui.
Und wir haben einen Gewinner.
Also 34 Staffeln davon sind ältere Serien, die ich jetzt mal nachgeholt habe dieses Jahr. Und ich mache dieses Jahr viele Rewatch-Projekte gerade. Also ich habe zuletzt Battlestar Galactica nochmal neu geguckt und gucke aktuell Fringe zum Beispiel. Das sind dann ja auch schon mal 5 Staffeln, die wieder weg sind.
Ja.
Treibt die Zahl in die Höhe.
Chapeau.
Genau, vielleicht nochmal kurz vorweg, über welche Serien wir denn heute überhaupt sprechen. Wir haben passend zum Serienjahr 2025 die bisher 25 besten Serien des Jahres ausgewählt. Und das Ganze ist diesmal eine bunte Mischung aus unseren persönlichen Empfehlungen, den von der Moviepilot-Community bestbewerteten Titeln sowie den 10 Lieblingsserien und Staffeln des Moviepilot-Teams.
Der gesamten Redaktion und allen, die dazu gehören.
Und damit wir jeder Serie genug Zeit einräumen können und nicht durchhetzen müssen, haben wir das Ganze auf 2 Folgen aufgeteilt. Was euch dann in Teil 2 erwartet, das verraten wir euch dann am Ende der Folge. Genau, so, bevor es jetzt aber gleich konkret in Geheimtipps und Highlights der ersten 6 Monate geht, gibt es hier noch vorher ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor. Unser Sponsoring-Partner ist Magenta TV, deine Plattform für Fernsehen und Streaming. Hier hast du Zugriff auf über 160 HD-Sender und deine Lieblingsstreaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV+ und Paramount+. Immer kostenlos dabei Magenta TV+ mit vielen exklusiven Deutschland-Premieren. Zum Beispiel die finale Staffel von The Handmaid's Tale, das Historien-Epos Rise of the Raven, der amerikanisch-israelische Thriller The German, das Outlander Prequel Blood of My Blood und natürlich die neuesten Staffeln der The Walking Dead Spin-offs Dead City und Daryl Dixon. Erste Folgen dieser und anderer Top-Serien kannst du sogar kostenlos und ohne Login auf magenta.tv streamen. Du willst noch mehr? Dann teste jetzt einfach die ganze Welt von Magenta TV 7 Tage kostenfrei. Und für das ultimative Streaming-Erlebnis gibt's den Magenta TV Megastream-Tarif mit Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV+ für nur 30 Euro monatlich. Alles völlig unabhängig von deinem Internetanbieter. Wie du zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommst und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfährst du über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. So, dann lasst uns starten. Und damit es nicht nur für euch, sondern auch für uns überraschend bleibt, ziehen wir jetzt ausgewählte Serien-Highlights per Zufall aus dem Hut, ohne Ranking erstmal. Und Esther, du hast natürlich wieder den schönen Zylinder mitgebracht.
Ich habe die Hutgewalt, hier hört ihr es rascheln, damit es aufregend bleibt. Und ich ziehe den ersten Zettel und er ist wunderbar gelb und ich weiß schon, was das bedeutet. Wir haben dir das Sonnengelb zugeteilt, Bär.
Oh, wie schön, viel gelb.
Und da steht eine Serie drauf, über der ich immer nicht glauben kann, dass dieser Titel wirklich existiert, nämlich Überkompensation. Wer nennt eine Serie so?
Ja, lasst euch von dem Titel nicht abschrecken. Es klingt total bescheuert, ich war auch sehr überrascht. Im Original heißt die Serie Overcompensating und ich, ja, in unserem Anglizismus würde es, glaube ich, auch mehr Sinn ergeben, wenn es auf Deutsch auch so heißen
Überkompensieren
würde.
Zumindest als Verb.
Ja, ja, ne? Also und ich weiß auch nicht. Das tut der Serie auf jeden Fall nicht gerecht, aber sollte euch auf keinen Fall abschränken, denn in Überkompensation geht's um einen jungen Mann, der in der Highschool sehr beliebt war, so ein typischer Footballspieler, was da aber niemand wusste, weder seine engsten Freunde noch seine Familie noch irgendjemand, ist, dass er eigentlich schwul ist und jetzt startet er eben die Uni und hat so ein bisschen kurz die Überlegung, oh, sollte ich vielleicht doch jetzt einfach mal ich selber sein und zu mir selbst stehen und mein wahres Ich leben, aber dann kommt sofort wieder dieses, oh, ich möchte aber doch eigentlich der coole Jock sein und es ist sehr amüsant, weil die Serie ist von Benito Skinner, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist so ein, ich kannte den nur als Comedian-Influencer, also so ein Instagram-Typ, der eben ein paar witzige Memes oder funny Videos hochlädt und der halt auch in seinem privaten Ich ganz offensichtlich zu seiner Homosexualität steht. Und ich glaube, es ist wohl auch sehr persönlich. Er hat es, wie gesagt, geschrieben, er spielt auch die Hauptrolle. Und da ist dann, es gibt immer sehr witzige Szenen, in denen er so tut, als wäre er so richtig männlich und richtig hetero. Und das ist natürlich absolut lächerlich, aber eben auch sehr charmant. Er fängt dann auch eine Fake-Beziehung an mit einer jungen Frau. Und es ist halt so eine schöne Coming-of-Age-Story. Es geht natürlich sehr viel um sein Coming-out, das Spoiler früher oder später, dem man sich nicht entkommen kann. Gleichzeitig aber auch einfach allgemein das Erwachsenwerden, was ja nicht nur ihn betrifft, sondern auch seine StudikollegInnen. Und das macht einfach sehr viel Spaß, dabei zuzugucken. Hat manchmal dann auch so ein paar Szenen, die dann doch bewegender sind, als man es denkt. Und ja, das Ganze lässt sich auch, also ich glaube, ich habe das an einem Mittag schön oder an einem Sonntag schön weggesnackt.
Also kurze Folgen, so halbstündige wahrscheinlich, oder?
Ja, es waren immer so 35 bis 40 Minuten. Mhm, ist auch, die erste Staffel sind auch nur 8 Folgen. Es ist noch keine weitere Staffel bestätigt. Also Amazon Prime, bitte macht nicht denselben Fehler wie bei Etoile und bringt eine zweite Staffel. Die haben wohl, glaube ich, auch alle sehr viel Bock drauf. Mhm. Und ich finde, das wirkt halt, dadurch, dass er das selber gemacht hat, wirkt es auch alles sehr authentisch. Also es ist nicht so, dass du denkst, da sitzen, weiß ich nicht, ein Writers Room voller Menschen, die, und ich möchte jetzt kein Altersshaming betreiben, aber die eben deutlich älter sind als das Publikum, das sie ansprechen wollen. Das wirkt schon alles sehr, sehr nah am Zeitgeist. Und ja, ich hatte da wirklich viel Spaß mit.
Das hört sich wirklich so an. Ich habe es leider noch nicht gesehen, aber ich habe von nicht nur von dir schon Gutes von gehört. Deshalb muss ich jetzt wahrscheinlich mal reingucken.
Ja.
Max, hast du es geguckt?
Ja, so ein bisschen das Anti-Love-Victor.
Ja, ja, oh mein Gott. Ja, perfekt beschreibst du das.
Mehr
ja.
Die American-Pie-Version davon.
Ja, ja, absolut.
Mir sehr gefallen, ja.
Okay, okay.
Ja.
Sehr gut.
Witzigerweise kam jetzt auch, und das hätte ich, kam glaube ich leider 2, 3 Tage zu spät raus, aber sonst hätte ich es auch noch hier reingepackt, aber Adults. Das kam jetzt bei Disney Plus, das ist quasi die...
Aber es kam am 1. Juli, das zählt dann nicht.
Genau, mehr. Genau. Aber das kann man sich dann direkt back-to-back angucken, wenn ja. man nach Überkompensation denkt, ach, ich möchte jetzt weiter überkompensieren und irgendwie so ein paar schräge junge Erwachsene beim Failen und vielleicht auch ein bisschen überkompensieren zuschauen, dann kann man da direkt weitermachen.
Und wenn man noch nicht sold ist, Kyle MacLachlan hat eine Gastrolle.
Ja, das eine ganz tolle. Oh mein Gott, ja, ja. Und Connie Britton. Sie spielen nämlich
Yang.
Seine Eltern. Und Bowen Yang. Und Charlie XCX.
Genau.
Also ist wirklich alles da.
Okay, okay, sehr gut. Ich hatte komischerweise immer im Kopf, wenn ich es gehört habe, ist so eine deutsche Serie, weil dieser Titel so deutsch ist. Ja. Aber nein, es ist eine amerikanische auch. Okay. Danke für diesen Tipp. Nehme ich mit und schreibe ich mir auf die Liste. Ich ziehe derweil den nächsten Zettel. Er ist grün. Weißt du, was das bedeutet, Max?
Bin ich grün?
Du bist, glaube ich,
hinter
grün.
Hinter den Ohren?
Ja, ja. Ein persönlicher Tipp von Max, den er hier in die Top-Liste okay. reingebracht hat. Nämlich, es klingt ein bisschen wie, wir reisen mit Peter Pan nach Nimmerland. Lost Boys and Fairies. Auch eine Serie, die ich nicht kenne, die aber offenbar in der Arte-Mediathek streambar ist.
Genau. Ihr beiden kennt es bestimmt. Es gibt manchmal so Serien, da ist man gefühlt die einzige Person, die sie gesehen hat, aber die sind halt so gut und man ist echt verzweifelt, anderen Leuten diesen Geheimtipp irgendwie beizubringen. Genau, und in meinem Fall ist das Lost Boys and Fairies, die habe ich auch schon mal im Podcast erwähnt, eine britisch- bzw. walisische Miniserie, die hat 3 Folgen und die könnt ihr völlig kostenlos gucken in der Arte Mediathek. Also gibt schon mal keine Ausreden. Genau, ich habe sie schon mal ein bisschen erwähnt, weil sie wirklich fantastisch ist. Und habe ich dann deswegen als meinen persönlichen Tipp heute mitgebracht. Aber was ist das überhaupt? Also die Kurzfassung ist, es ist eine queere Dramaserie über das Thema Adoption und das Elternsein. Und eine Serie, die mich komplett zerstört hat. So.
Max mag so. Immer Serien, die ihn so richtig kaputt machen.
Ich mag es, so richtig zerstört zu werden von Serien. Genau. Nochmal konkreter, worum geht es? Also im Zentrum der Serie steht das schwule Pärchen Andy und Gabriel aus Cardiff in Wales. Ganz toll verkörpert von Fra Fee, heißt der eine. Der ist der Tracksuit-Typ aus Hawkeye. So, nenne
oh,
ich jetzt
ja.
einfach.
Mhm.
Genau, und der andere ist Sion Daniel Young, heißt er. Den hatte ich aber vorher gar nicht auf dem Schirm. Und die beiden sind seit 8 Jahren zusammen und beschließen, ein Kind zu adoptieren. Und vor allem Andy, der möchte gerne eine Familie gründen, aber der Gabriel, der andere, der hingegen, der hadert so ein bisschen mit seiner Entscheidung. Er ist Drag-Künstler und hat eine sehr harte Drogenvergangenheit, ein sehr angespanntes Verhältnis zu seinem homophoben Vater und muss für sich erstmal herausfinden, ob er überhaupt Vater sein will und kann. Und was die Serie einerseits so toll macht, sie beleuchtet so diesen komplexen Prozess oder diese Prozesse von Adoption teilweise so humorvoll, skurril und dann aber halt auch sehr erschütternd real. Also zum Beispiel werden die beiden zu einer Kennenlernveranstaltung in einem Kinderheim eingeladen, wo potenzielle Eltern sich die dort lebenden Kinder die besser kennenlernen können. Und das Ganze wird aber ganz schnell zu so einem bizarren Elterncasting. Die Eltern, die biedern sich da an, um die besten Kinder abzugreifen und verkleiden sich dann so als die Mütter so als Prinzessinnen und,
oh Gott,
und versuchen dann die Mädchen da sich anzubiedern. Es ist sehr, sehr skurril und auch so ein bisschen herzzerbrechend. Genau, und eigentlich wollten die beiden ein Mädchen adoptieren, lernen dann aber einen schwer traumatisierten Jungen namens Jake kennen, der vielleicht ihr Herz erobert. Und viel mehr will ich an dieser Stelle auch gar nicht verraten, weil irgendwann schlägt die Serie noch eine komplett andere Richtung ein. Darüber lässt sich dann bestimmt auch streiten, ob der Twist, den die Serie hat, gut oder schlecht ist. Aber wenn ihr Serien mögt, die euer Herz berühren und es dann in 1000 Teile zersprengen und dann Stück für Stück wieder zusammenfügen, dann ist Lost Boys and Fairies auf jeden Fall ein Tipp für euch.
Das klingt ganz wunderbar.
So ein bisschen wie Years and Years, weil das ist ja auch so eine Serie,
da
die geht
ich
so
jetzt
ans
sofort
Herz,
auch dran gedacht,
dann reißt sie es wieder raus.
Ja.
Und, ja.
Wie viele Folgen gibt's da?
3 Stück sind das.
Oh, das ist ja nix.
Das sind so 50 Minuten lang. Ach, ja.
Das ist, ja. Kann man ja wegatmen.
Also wirklich. Wahrscheinlich braucht man dann nochmal 1 Stunde extra, um zu heulen.
Wahrscheinlich muss man die noch oben drauf schlagen. Hast du gute Punkt. Ich ziehe den nächsten Zettel und er ist blau. Könnt ihr mir sagen, was das bedeutet?
Ein Esther-Tipp.
Ja, ach blau, wie schön. Ich scroll kurz mit meinen Notizen durch. Ja, jetzt bin ich angekommen bei The Bear Staffel 4. Gerade noch in dieses Ranking hat's geschafft. Gerade noch gestartet vor dem Ende des Halbjahres. 10 neue Folgen haben wir bekommen, alle auf einmal diesmal bei Disney Plus und diesmal auch direkt zum Start international dazu. Ja. Wir mussten ja die letzten Jahre immer ewig warten auf diese wunderbare Serie. Sind dann auch wieder so 30 bis 40 Minuten lang, beziehungsweise eine, die wieder 60 ist, hat auch fast schon Tradition bei The Bear. Und ja, wer es gar nicht kennt, es geht immer noch um das neu eröffnete Restaurant The Bear, das da eigentlich in Staffel 1 übernommen wurde von Kami, von seinem verstorbenen Bruder, in Staffel 2 renoviert wurde, in Staffel 3 neu eröffnet wurde mit Neubetrieb und all den Tücken, die dazugehören. Von wunderbaren kulinarischen, wenn auch nicht so sozialen Genie Kami Versato, gespielt von Jeremy Allen White, und seiner Co-Chefin und Köchin Sydney von Ayo Edebiri, verkörpert ganz wunderbar. Und nachdem Staffel 3 auf so einem Cliffhanger endete, verlässt Sydney das Restaurant oder nicht, kommen wir jetzt in Staffel 4 rein mit der Frage, was ist, wenn man eigentlich eine schlechte Food-Kritik bekommt und auf einmal die Kunden nicht so strömen, wie sie sollten. Und das erforscht so ein bisschen die vierte Staffel auch mit so einem letzten Halleluja von, können wir uns noch retten, wenn wir vielleicht jetzt einen Michelin-Stern gewinnen oder so. Und ja, es ist immer noch stressig, finde ich, Staffel 4, aber es ist, hat eine gewisse Harmonie, die sich da auf einmal für mich eingeschlichen
hat. Jetzt
hat
so ein Vibe, die Serie
ja,
mittlerweile.
Ja, ne? Dass irgendwie dieser Stress vielleicht auch in eine positive Richtung gedrängt werden kann. Und Staffel 2 bleibt immer noch meine Lieblingsstaffel, das war einfach die beste, aber ich habe auch sehr viel Freude wieder an Staffel 4 gehabt. Tolle Folgen wie Sydney will eigentlich nur zu ihre Haare machen lassen, wird dann auf einmal zur Babysitterin von ihrer Friseurin und redet auf einmal über Jugendprobleme, indem sie so Vergleiche anstellt von, was machst du, wenn du zu einer Übernachtungsparty gehst und bist du bei zwei Orten eingeladen, wo gehst du hin? Natürlich ihr eigenes Problem, welches Restaurant will sie in Zukunft verfolgen, oder auch eine ganz wunderbare Hochzeitsepisode, die größtenteils unter einem Tisch spielt.
Der irgendwie wie die TARDIS ist, der wird immer größer.
Genau, alle Leute kommen dann unter den Tisch, um mit einem Mädchen über ihre Ängste zu reden, auch über ihre eigenen Ängste. Und ach, das hat mich einfach wieder bewegt und berührt. Für mich ist The Bear einfach so ein Seriengefühl, in das man sich reinlegt und einfach sich da wohlfühlt, weil das was ganz Besonderes ist, was man gar nicht so mit irgendwas anderem konkret vergleichen kann, sondern eher so, dass das ist The Bear, das muss man mal erlebt haben. Ja, inzwischen ist ja der Zusatztitel King of the Kitchen, finde ich, eher unpassend, noch unpassender geworden, den die Deutschen damit drangehängt haben, weil es geht ja schon um die ganze Küche und um alle Leute, die irgendwie dazugehören, nicht nur um Kami. Nichtsdestotrotz ja, kann ich es immer noch wärmstens empfehlen. The Bear Staffel 4 ist jetzt da und hat jetzt auch gerade noch eine fünfte Staffel bekommen, die dann die Serie abschließen soll.
Obwohl es wirkte schon so ein bisschen wie Serienfinale.
Es wirkte wie ein Serienfinale, aber andererseits, wenn sie noch was zu erzählen haben, warum nicht? Ich bin auf jeden Fall dabei. Habt ihr die vierte Staffel schon durchgeguckt?
Ja, ich habe es auch ich habe es nicht komplett in einem Rutsch, in zwei. Und ich fand es auch wieder echt gut, aber ich war am Ende auch so, aber ich möchte doch jetzt, gib mir doch jetzt endlich die Antworten, die ich habe. Also ich finde, es ist, ich bin jetzt auch froh, dass sie gesagt haben, okay, die fünfte wird dann die letzte, weil manche Dinge, und das finde ich so, ich finde es sehr schwierig, das zu beschreiben, weil ich finde, nach wie vor ist die Staffel wundervoll und so viele schöne Momente und selbst die, wo man sich denkt, jetzt, das zieht ihr jetzt aber auch in die Länge. Es hat trotzdem wieder tolle Dialoge und es sieht auch so grandios aus, dass man dem gar nicht so böse sein kann. Aber es ist, ich glaube, man steckt da einfach so drin und hat da so viel Herzblut drin, dass man sagt, jetzt mach doch endlich, gib mir doch jetzt endlich die Antwort. Was passiert jetzt mit allen?
Hat sie dir gefallen, Max, die vierte Staffel?
Ich habe so viel geflennt. Also die ganzen letzten drei Folgen ab der Hochzeit, da waren es erst noch Freudentränen. Und danach, wenn Kami einer Person aus seinem familiären Umfeld Besuch abstattet, ich habe durchgeflennt einfach die ganze Folge.
Absolut verständlich.
Gut, da sind wir uns ja einig. Und auch schön, dass wir einen Schlusspunkt im Blick trotzdem haben und dass wir uns dann verabschieden können von der Serie.
Die kommt dann nächstes Jahr nochmal auf die besten Listen.
Auf jeden Fall.
So, Max, du bist wieder dran. Mit einem grünen Zettel, der heißt Common Side Effects. Das ist eine animierte Serie, soweit ich weiß.
Auch ein persönlicher Tipp von mir. Eine völlig abgefahrene Animationsserie für Erwachsene, produziert von Mike Judge und Greg Daniels. Greg Daniels kennen wahrscheinlich mehrere. Oder die beiden haben halt auch zusammen King of the Hill früher gemacht, die Animationsserie. Und wäre im Prinzip auf Platz 1 der Moviepilot-Community, hätte sie nicht nur 30 Bewertungen. Aber sie hat eine 8,3 bisher.
Wow. Also
ist noch ein ganz heißer Geheimtipp. 10 Folgen sind das und das Ganze ist ein psychedelischer Verschwörungsthriller. Konkret geht es um den Pilzexperten.
Ach, wie bei The Last of Us, Pilze.
Ja, es geht um Pilze. Marshall heißt er, der während eines Auslandstrips in Peru einen rätselhaften blauen Pilz entdeckt. Den nennt er dann Blue Angel. Und dieser könnte die größte Entdeckung der Menschheit werden, weil er kann sämtliche Krankheiten heilen und Verletzungen und sogar den Tod abwenden. Also wenn du jetzt gerade eine Klippe runterspringst und gerade noch den Pilz währenddessen isst, könntest du es überleben. Und Marshall wird deshalb ziemlich schnell paranoid, weil so ein Wunderheilmittel könnte natürlich die gesamte Pharmaindustrie und infolgedessen auch die ganze Weltwirtschaft zum Einsturz bringen, wenn es keine Medikamente mehr braucht, sondern nur noch einen Pilz. Und seine Sorgen sind nicht unberechtigt. Und deswegen gerät er dann sehr schnell ins Fadenkreuz. Erstmal der DEA und dann von dem Big Pharma Unternehmen, das hat den tollen Namen Rutical Pharmaceutical, das diesen Pilz natürlich sofort auslöschen will. Und vielmehr will ich auch gar nicht spoilern, aber so viel sei gesagt, die Serie ist ein absolut wilder Trip, also völlig schräge, weirde Charaktere, die sich weird verhalten, bissige Kommentare halt auch auf dieses Gesundheitssystem ist da mit drin und es gibt sehr viele psychedelische Ausflüge, wenn man diesen Pilz mal nimmt. Und das hat so einen ganz eigenwilligen Mix aus so Thriller und Humor, das hat mich teilweise dann so ein bisschen an Fargo erinnert auch.
Okay, klingt sehr geil. Wo gibt's die?
Die gibt es bei Sky und Wow zu streamen.
Ich muss noch, weil ich immer logisch Sachen verstehen muss, fragen, wie lange ist man denn da unsterblich, wenn man diesen Pilz isst? Für den Zeitraum des Trips oder?
Nee, der heilt dann nur deine Wunden.
Ach, der heilt deine Wunden.
Genau.
Okay. Gut, Max.
Ist auch schon um Staffel 2 verlängert.
Ja,
also,
ja.
Jetzt habt ihr noch die Chance aufzuholen.
Oh ja,
mit auf den Hypezug aufzuspringen.
Dann darf Bea weitermachen, diesmal mit einem Community-Tipp. Und zwar, ich weiß gar nicht, welcher Platz, das kann Max uns gleich sagen. The Residence ist bei Netflix gestartet. Eine kleine Krimikomödie.
Ja, habe ich tatsächlich auch gesehen. Eine Miniserie kann man auch wieder gut, wenn man so einen Regentag hat, 8 Folgen, geht auch nur jede Folge so eine.
Jetzt ist es eine Miniserie, wurde abgesetzt letzte Woche.
Ne? Ja, ich muss aber auch ehrlich sagen, also ich hatte am Anfang sehr viel Spaß damit, weil es halt, also ich bin auch einfach Fan von Whodunits, erst recht, wenn dann da ganz viele schräge, quirlige Figuren sind und es wird ja direkt angeführt von
Ja, genau.
Die Detektivin Cordelia Kapp spielt.
Auch toller Name.
Ja, es ist wirklich, also das schreibt sich schon von allein. Und sie ist eben ja selbst so ein bisschen eigen. Sie ist neben ihrem Hauptberuf auch noch hobbymäßig Ornithologin, was ihr aber tatsächlich auch hilft, die jeweiligen Fälle zu lesen.
Alle Vögel helfen ihr.
Ja, sie ist so ein bisschen so eine Hercule Poirot. Artige, also einfach eigen, kommt nicht mit allen Leuten klar, aber das ist auch völlig egal, denn sie löst jeden Fall und eben dann auch in The Residence soll sie den Fall lösen, nämlich im Weißen Haus auch noch wurde der Chief Usher, der Chief Platzanweiser wurde ermordet und sie soll da herausfinden, okay.
Das ist ja quasi so der Hauswart, der da die ganze Residenz, den Wohnbereich vom Weißen Haus
organisiert.
Genau,
Organisation von allem drum und dran, auch von Veranstaltungen und allem. Wunderbar gespielt von Giancarlo Esposito, der eingesprungen ist, denn ursprünglich war es
André Brau.
Ja, genau, der aber leider während der Dreharbeiten verstorben ist und dann hat er das übernommen. Auch wirklich sehr, sehr schön. Und ich muss sagen, ich hatte viel Spaß damit, gerade am Anfang. Ich habe nämlich das Gefühl, sie geben sich am Anfang noch mehr Mühe in dieser Serie. Weil man hat da auch sehr schöne Kamerafahrten und natürlich auch digital nochmal bearbeitet, dass man eben immer wieder das Weiße Haus sieht, also aus Vogelperspektive oder aus allen möglichen, das eigentlich fast schon aussieht wie so ein Diorama. Und das, fand ich, hat nochmal seinen ganz eigenen Charme gehabt. Das wird aber irgendwann später leider vergessen. Und da ist halt dann schön einfach so eine Upstairs, Downstairs, Sidestairs Geschichte. Aber irgendwann ist es halt nur noch ein Raum irgendwie. Und was mir so ein bisschen, ja, was, ich muss sagen, am Ende zögern sie es schon lange künstlich heraus. Und da ist dann so ein, okay, wir brauchen jetzt nicht, man kennt es bei einem Whodunit, das ist natürlich in jeder Folge eigentlich, gibt es klare Verdächtige, aber dann passiert doch wieder was anderes. Und das ist bis zu einem gewissen Grad sehr schön und sehr unterhaltsam, aber irgendwann sitzt man da und denkt sich, Leute, jetzt beendet das doch einfach mal. Wir haben es jetzt geschnallt. Ich finde es ein bisschen schade. Ich glaube, man hätte da eine gute Anthologie draus machen können, eben mit ihr als Detektivin.
Mit und dann, immer neuen Fällen pro Staffel. Ne?
Genau, ja. Genau. Aber wie gesagt, dem Ende hingegen kann ich es auch verstehen, dass sie gesagt haben, vielleicht doch nicht. Am Ende ist ja auch Netflix, die gerne mal Sachen zu früh canceln. Es macht aber nichtsdestotrotz, macht es wirklich Spaß. Und ich kann euch sagen, es ist ja, wie gesagt, in sich abgeschlossen. Also würde ich trotzdem allen Leuten empfehlen, erst recht, wenn man auf Whodunits steht. Und da sind auch sehr viele spannende Überraschungsstars. Ein Hugh Jackman, der vielleicht, vielleicht aber auch nicht da ist. Dazu werde ich mich nicht weiter äußern. Und ja, am Ende war es auch ein kreativer Mord. Oder beziehungsweise die
Tatherleitung,
genau.
Was passiert ist.
Vertraue ich, dass nicht Kylie Minogue die Mörderin
war. Oder das fände ich auch, das hätte ich so gefeiert. Also Spoiler, Kylie ist es nicht, aber sie ist trotzdem dafür da.
Sie muss Can't Get You Out of My Head, glaube ich, 10-mal an diesem Abend singen und wird immer wahnsinniger dadurch.
Ja, ist wirklich, wirklich großartig.
Ich bringe nochmal kurz die Zahlen mit. Genau, die Serie hat bei der Moviepilot-Community eine Bewertung von 7,1 und ist damit auf Platz 9 im Community-Ranking.
Finde ich fair.
Gut, dann machen wir weiter.
Next.
Wir haben ja noch viel vor heute. Ich zähle den nächsten Zettel. Es ist ein blauer, also meiner. Und da steht drauf, How to Sell Drugs Online, in Klammern Fast, Staffel 4. Den habe ich tatsächlich hier mit reingetragen, weil mich überrascht hat, dass diese Serie überhaupt noch eine vierte Staffel bekommen hat und dass sie mir überhaupt so gut gefallen hat. Also das war eine doppelte Überraschung gleich. Denn wir erinnern uns, Staffel 3 hat ja schon einen recht gezielten Abschluss gefunden für diesen Kinderzimmer-Drogenbaron, der seinen eigenen Online-Versand aufgebaut hat. Das war ja eine sehr spritzige, kurzweilige Serie über 3 Staffeln hinweg. Dann waren 3 Jahre Pause und dann auf einmal, huch, wir haben noch eine 4. Staffel, die ihr jetzt gucken könnt. Schön. Und einfach so als Gesamtpaket hat mich die 4. Staffel überzeugt. Die war mitreißend, die war bewegend, die war wieder extrem lustig. Ich habe sehr viel gelacht beim Gucken. Vielleicht kurz als Inhaltszusammenfassung. Der Moritz Zimmermann, unsere Hauptfigur, die im Knast gelandet war, kommt nach 4 Jahren schon wieder wegen natürlich gutem Verhalten raus und kann ein neues Leben anfangen, will diesmal legal zu Werke gehen. Und die Welt seiner Freunde, Lenny und Dan, hat sich natürlich weitergedreht. Die haben ihre Firma erfolgreich weiter aufgezogen. Und als er das sieht, denkt er dann, aber eigentlich ist es doch meine Firma gewesen. Und will dann die Kontrolle zurückerlangen. Und dann laufen die Dinge natürlich wieder aus dem Ruder. Ich finde einfach, Maximilian Mund, der spielt die Hauptfigur so wunderbar zwischen Exzentrik, aber doch irgendwie so eine gewisse Liebenswürdigkeit, die so auf seine soziale Inkompetenz zurückzuführen ist. Dass man da einfach gerne dranbleibt. Und auch die restlichen Figuren. Lenny ist jetzt Vater, Dan ist irgendwie so ein selbstverliebter Chef, der eigentlich keine Ahnung hat von Programmieren, obwohl er jetzt so eine Firma leitet, die eigentlich sehr stark an Gamer sich richtet. Gibt da eine wunderbare Szene, wo er einfach nur so Code in seinen Computer eintippt, weil er keine Ahnung hat, was er machen soll. Dann gibt es tolle neue Figuren, wie zum Beispiel den Knastkumpel, der irgendwie Schopenhauer zitiert, wo man auch so eine Brechung hat von was man erwartet und was nicht. Oder den Gangsterboss, der Brofrost leitet. Auch ein toller Name. Und für seinen verschlüsselten Nachrichtendienst in die Polizei nicht abhören kann, unbedingt Emojis braucht, sonst ist das nicht kompatibel mit ihm. Und ja, ist einfach eine witzig rasante Erzählung, wieder mit dem wilden Schnitt, den man auch so aus den vorigen Staffeln schon kennt. Und trotzdem irgendwie fühlt es sich so an, am Puls der Zeit, als wenn da die Gesellschaft so ein bisschen im Zerspiegel natürlich überhöht wird, aber irgendwie doch viele Elemente drin sind, die man selber so kennt inzwischen, wie das alles so abläuft. Und für mich war das Ende dann auch wieder so eine perfekte Punktlandung für die Serie, dass ich dann sagen konnte, okay, das Ende von Staffel 3 war schon super, aber das ist auch toll. Also damit kann ich auch sehr gut leben. Und deswegen, ja, war alles für mich eigentlich perfekt abgeschlossen. So ein bisschen das deutsche Breaking Bad in lustig, was wir hier haben. hatte ich sehr viel Spaß mit. Und wenn ihr dann noch einen konkreteren Podcast zu hören wollt, hatte ich ja auch die zwei Hauptdarstellenden, Maxi Mund und Danilo Camperidis hier zu Gast im Streamgestöber. Die waren auch sehr redselig, wie so eine Netflix-Serie entsteht. Das war auch sehr spannend, da mal hinter die Kulissen zu gucken.
Sehr schön.
Habt ihr das geguckt?
Ich freue mich sehr, dass es dir gefallen hat. Ja. Ich freue mich für dich.
Okay, Max, okay. Hast du das jemals, die Serie geguckt oder hast du vierte Staffel gesehen, Bea?
Ach so, ja, ich habe alles gesehen.
Ah ja.
Ich bin da auch eher auf Max-Seite, okay. Obwohl ich ehrlich sagen muss, deine euphorische Nachricht hat mir so ein bisschen das Gefühl, vielleicht war es doch eigentlich besser, als ich das in Erinnerung hatte.
Okay.
Die ist halt so irgendwann hatte so ihren Peak, die Serie, und dann ist sie halt so auf einem Level geblieben,
ja,
ne?
Ja. Also ich
finde. Es ist halt nie was über den Jonathan Frakes Cameo drüber gekommen.
Ja, Max-Sache. Aber gut, jeder kann seine eigene Meinung dazu haben. Das ist meine und deshalb ist sie hier im Ranking gelandet.
Genau. Und ich bin sehr froh, dass sie da ist.
Mehr deutsche Serien, ne?
Das stimmt.
So, dann ziehe ich den nächsten Zettel und ich befürchte ja fast, es ist schon wieder ich, die hier reden muss. Es tut mir leid, aber wunderbar, ihr müsst da jetzt durch. Es ist allerdings jetzt witzigerweise eine Serie, die ich gesehen habe, aber nicht mochte, aber die durch die Community hier drin landet ist, nämlich American Primeval, startete schon ganz früh im Jahr, am 9. Januar, mit 6 Folgen, eine Miniserie, mit einer 7,6 bei Netflix und einem hohen Community-Platz.
Max, Platz 2.
Platz 2, eieiei. Es geht um Siedler, die 1857 auf dem Oregon Trail nach Westen gehen, um das Land zu besiedeln. Also so klassisch Wild West, was machen wir jetzt da? Und dann aber in Utah, in dem Bundesstaat, kollidieren dann so Kulturen wie die Indigenen, die religiösen Interessen, die wirtschaftlichen Zuwanderer treffen aufeinander, weil irgendwie jeder glaubt, dass er Anrecht hat, hier Besitzansprüche anzumelden. Und folglich folgen wir dann diesem sehr der sehr blutigen Geburt des amerikanischen Westens, die da in dieser Serie vor sich geht. Denn der Titel heißt übersetzt ja so viel wie amerikanische Urzeit. Mhm. Es ist wahrscheinlich so ein bisschen jeder gegen jeden, das Recht des Stärkeren, was da sich widerspiegeln soll.
In dem Fall waren es Mormonen gegen alle.
Genau. Und eine der Hauptfiguren, der wichtigsten, ist die Mutter Sarah Rowell, die mit ihrem Sohn Devin dann auch zu einer sehr ungünstigen Zeit in diese Lage kommt, dann zwischen die Fronten gerät, eigentlich einen Neuanfang wollte und ja jetzt da auch unter anderem von mormonischen Militärs belästigt wird und dann Hilfe bei dem Einzelgänger Isaac sucht. Sie wird gespielt von Betty Gilpin, das weiß ich, dass das Max gefreut hat, dass Betty Gilpin mal wieder eine Hauptrolle hat, bekannt aus The Hunt oder Mrs. Davis, falls ihr Serienfans seid. Und er, der Einzelgänger, der dann hilft, ist Taylor Kitsch. Ich muss leider immer noch in Gambit in X-Men Wolverine denken, ist so die erste Rolle, die mir einfällt, obwohl er natürlich auch den Mega-Flop John Carter gespielt hat. Und ansonsten haben wir noch Leute drin wie Dane DeHaan oder Jay Courtney, die da auch noch mitmischen in diesem Western-Epos, das erschaffen wurde vom The Revenant-Drehbuchautor Mark Smith und Regie führte Peter Berg, den ihr vielleicht aus Filmen wie Deepwater Horizon oder Lone Survivor oder Battleship, also so die harte Action, kennt.
Oder die Pilotfolge von Friday Night Lights.
Und ja, ich bin Yellowstone-Fan und habe mich da deshalb drauf gefreut, weil es ein offenkundiger Yellowstone-Ersatz oder sogar eher 1883-Ersatz war bei Netflix. Muss aber zugeben, dass ich mich zu Tode gelangweilt habe. Also irgendwie waren diese Gewaltspitzen für mich alle unnötig und konnte mich mit den Figuren nicht so richtig identifizieren. Deswegen habe ich stattdessen, weil wir ja diese Serie hier als Community-Platz reingetragen haben, ein paar Community User-Kommentare mitgebracht, die kommentiert haben. Zum Beispiel CNX EPET oder CNX EPET, ich habe keine Ahnung, wie man dieser Namen ausspricht. Er schreibt, ach ja, die gute alte Zeit, die manche Leute heutzutage so schmerzlich vermissen. Gemetzel, Lug und Trug, Verrat und tägliche Gewalt, war das schön. Die Serie ist ein harter Ritt durch die amerikanische Vergangenheit, wo praktisch jeder gegen jeden kämpfte. Sehenswert, weil niemand heroisiert wird. Wenn er so argumentiert, ja, durchaus kann ich da mitgehen. Ansonsten schreibt Andrew mit Doppel-W hinten noch relativ brutale Western-Serie mit düsterer Stimmung, die für Fans des Genres sowieso ein Muss ist. Und Sebastian kommentiert dazu, man hat es versucht, die Serie ist düster und voller harter, brutaler Szenen, nur dass man die Serie anders, nur das macht die Serie anders, aber nicht unterhaltsam. Netflix bekommt es nicht hin, die gute Idee erfolgreich auf den Schirm zu bringen. Also es gibt auch Gegenstimmen durchaus bei den User-Kommentaren. Aber zum Abschluss nochmal Mulratler, ein Abschlusskommentar. Endlich mal wieder keine ausgelutschte Western-Romantik, sondern ein schonungsloser Einblick in eine Zeit, in der man leider wirklich nicht alt geworden ist. Super gefilmt, toll gespielt, klasse Kulissen und Kostüme und viel Staub, den man förmlich riechen kann. Klasse.
Kann man Staub riechen?
Wenn du ihn so einatmest und dann so eine Staublunge hast, dann hast du ihn wahrscheinlich auch in der Nase. Ich weiß es nicht. Ja, also ein Community-Platz. Der Community hat's gefallen. American Primeval, was ihr bei Netflix streamen könnt. Wenn euch das zugesagt hat, dann schaut da mal rein.
Und wenn ihr es schon gesehen habt, guckt 1883. Auch bei Netflix.
Wir machen unterdessen weiter. Ein Max kann uns den nächsten Community-Platz gleich vorstellen.
Ja.
Nämlich die Affäre Cum-Ex.
Genau. Das ist überraschenderweise, damit habe ich nicht gerechnet, auf Platz 1 bei der Community.
Da war ich auch, was? Wo kommt das denn
mit
her?
Mit einer 7,7. Also es gibt natürlich Serien, die höher bewertet sind, aber die
weniger,
weniger Bewertung haben. Genau. Mhm. Genau. Und das ist so der seltene Fall, eine Serie, die keiner von uns oder keine von uns dreien gesehen hat.
Nee.
Und ich habe mich aber ein bisschen eingelesen und ein paar User-Kommentare mitgebracht. Erstmal zur Handlung. Also es ist eine achteilige, eigentlich schon True-Crime-Serie und eine fiktionalisierte Aufarbeitung des Comex-Skandals, deswegen auch der Titel. Und dabei geht es um den Steueranwalt Bernd Hausner und seinen Mitarbeiter Sven Leber, die Mitte der 2000er mithilfe eines dubiosen, aber ganz legalen Steuerbetrugs das ganz große Geld machen wollen, und zwar mit Dividenden-Stripping. Das erkläre ich jetzt nicht, sonst ist dieser Podcast wahrscheinlich drei Stunden lang.
Glasige Augen von, wovon redet Max?
Also es sind komplizierte Aktienverkäufe, die Steuererstattungen ermöglichen, in Millionenhöhe in dem Fall. Und mit diesem Geschäftsmodell ziehen sie dann einflussreiche Banker und Investoren mit hinein. Und unterdessen werden dann zwei dänische Steuerbeamten auf diesen Cum-Ex-Betrug, so heißt er, aufmerksam und versuchen das durch Gesetzesentwürfe zu verhindern, aber scheitern dann an der Bankenlobby, die dann natürlich reingrätscht. Aber als dann schließlich eine Kölner Staatsanwältin mit dem Fall in Berührung kommt und dessen internationales Ausmaß erkennt, beginnt das Kartenhaus langsam einzustürzen. Genau, ich habe ein paar Community-Stimmen noch mitgebracht. Finum schreibt, eigentlich wollte ich da erst nicht ran, da ich meine Freizeit aktuell ungern mit schweren Themen füllen mag. Hab dann doch mal kurz mal reingeschaut. Justus von Donahi.
Justus von Donani.
Donani, ja. Ja. Hat mir in den ersten 15 Minuten aber schon gut abgebrüht die Schuhe ausgezogen. Da hat es mich dann gehabt. Schauspielerisch allererste Sahne. Der nach wie vor unfassbare Stoff ist wahnsinnig unterhaltsam umgesetzt. Glorreicher Halunke beschreibt die Serie unter anderem als deutsch-dänisches The Big Short oder auch als das technische Pendant von The Wolf of Wall Street. Hat übrigens unser Kollege Matthias auch mit Wolf of Wall Street verglichen. Oder Krusa schreibt, großartige schauspielerische Leistung, dicht erzählt, spannend, in der Summe nicht ganz so brillant wie Bad Banks, aber immer noch sehenswert.
Okay. Gute Vergleiche, dass man sich ein bisschen vorstellen kann, was dahinter steckt.
Ich habe auch Bad Banks nicht geguckt.
Ich auch nicht, aber
ich mochte auch The Big Short nicht und deswegen werde ich diese Serie auch nicht gucken.
Oh, wirklich?
Ja, ich weiß nicht, bin hier nicht reingekommen.
Krass.
In diesem Sinne machen wir schnell weiter.
Genau, die Affäre Cum-Ex könnt ihr in der ZDF-Mediathek streamen, genau.
Ach ja, danke, das war ja noch eine wichtige Information. So, Bea, ich habe einen gelben Zettel und da steht drauf, ein freundlicher Spidey. Kannst du mir den Titel in voller Länge nennen? Ich scheitere da immer so ein bisschen
der
dran.
Der freundliche Spider-Man aus der Nachbarschaft.
Ganz genau, ich habe es mir auch extra aufgeschrieben. Also ich bringe hier heute die seltsamen Titel scheinbar. Auch hier wieder, lasst euch nicht abschrecken. Ich verstehe auch nicht, weil ich das ist doch im deutschen Sprachgebrauch, ist doch The Friendly Neighborhood Spider-Man, ist doch eigentlich bekannt, oder? Also vor allem unter Marvel-Fans, oder bin ich da?
Ich weiß nicht, ob die frühen
Bubble?
Comics auch mit deutschem Titel veröffentlicht wurden. Und bei den Literaturverfilmungen im Kino ist ja auch immer so, dass man denkt, oh, jetzt hat er hier einen englischen Titel. Ach nee, wir kriegen jetzt den Buchtitel, der sehr gestelzt klingt.
Ja, dann kommt dann sowas wie, wenn du stirbst, sagen sie, das Leben zieht an dir vorbei oder so heraus als Filmtitel. Ich meine, ist es nicht auf Deutsch die freundliche Spinne gewesen aus der Nachbarschaft? Aber
man braucht ja die Franchise-Anbindung, was
ja
wir Spider-Man drinstehen.
Das stimmt. Aber ich habe mich dem gewidmet, diesmal tatsächlich nicht für die Arbeit, sondern einfach nur privat. Und ich fand's wirklich ganz toll. Also natürlich kennen wir alle zu Genüge die Story, die Origin-Story von Spider-Man, aber hier ist es halt nochmal anders, denn hier ist nicht sein Mentor Tony Stark, wie wir es jetzt mit Tom Holland Spider-Man bekommen, sondern es ist tatsächlich Norman Osborn. Und der ist, ja, wie wir alle wissen, ist jetzt nicht der schlechteste Mensch, aber er ist schon auch ein Opportunist. Und dann kommt dann eben auch nicht der bekannte Spruch, aus großer Kraft folgt große Verantwortung, sondern, lasst mich jetzt nicht lügen, er sagt es auf jeden Fall anders. Es ist sehr gut, dass ich mir das aufgeschrieben habe und euch jetzt hier.
Aus großer Macht folgt große Macht oder sowas.
Ja, ich glaube, aus großer Kraft folgt große Macht, irgendwie sowas. Es ist auf jeden Fall ein anderer Mentor, der ihn da eher schon so andeutungsweise in eine andere Richtung zwingt. Mhm. Natürlich haben wir trotzdem noch Peter Parker, der rechtschaffend ist und eigentlich nur das Gute tun will. Aber es ist eben spannend, dadurch zu bekommen, was ich auch sehr, sehr schön fand, war die Tatsache, dass sie zwar eine Origin-Story erzählen, aber da eigentlich schon direkt in der ersten Folge schnell diesen Sprung machen. Also du hast dann gleich schon, er wird kurz gebissen, aber dann hast du direkt schon einen Skip ein paar Wochen später und nicht erst dieses klassische, oh, das was, ich habe jetzt Kräfte, was ist denn hier los? Und es ist eben auch eine schöne Multiverse-Geschichte und es ist animiert. Ich finde den Animationsstil ehrlich gesagt super hässlich. Er ist sehr an die alten Comics angelehnt.
Das hat mich gerade fasziniert, dass es wirklich so richtig Comic sich da reinlehnt. Und dass es dann nicht immer so total ausgeformt ist in der Animation, sondern manchmal wirklich wie so ein Panel, was dir vor den Latz geknallt wird.
Ja, es sieht wirklich so aus. Und kann man schön finden, muss man aber nicht in meinem Fall. Aber trotzdem, ich habe mich schnell dann einfach daran gewöhnt und hatte dann da super viel Spaß mit. Und auch diese Serie wird zum Glück fortgesetzt. Also aktuell könnt ihr bei Disney Plus die erste Staffel gucken. Die hat 10 Folgen, ungefähr so 30 Minuten. Und es macht wirklich Spaß. Und eben, wie gesagt, durch diesen Norman Osborn-Twist, der fantastisch gesprochen wird von Coleman Domingo. Also wenn es euch so geht wie mir, dass ihr euch eigentlich ein Hörbuch von ihm wünscht, dann erfüllt diese Serie jeden Traum. Und zeigt auch nochmal so ein bisschen mehr Queens, also ne, den Stadtteil, in dem Peter Parker lebt. Und
ist
so.
Auch die Nachbarschaft Teil der Handlung.
Ja, ja, das ist. Man könnte sagen, die Nachbarschaft ist ein weiterer Charakter in dieser Serie. Ich habe da Bock drauf. Ich möchte sehen, wie es weitergeht und eben auch nochmal so, ich glaube, das ist auch ganz cool für Leute, die jetzt nicht so mit den Comics vertraut sind, aber eigentlich gerne da mehr reingehen würden, weil sich die Serie, wie gesagt, nicht nur am Stil, sondern auch inhaltlich mehr mit den Comics beschäftigt und dadurch dann halt auch nochmal ganz neue Figuren, ganz neue Bösewichte vorstellt, die man jetzt nicht zigtausend Mal schon gesehen hat.
Ich möchte vor allem mehr Crossover mit Daredevil von Charlie Cox gesprochen.
Oh mein Gott, ja! Oh ja, toll.
Ich habe übrigens nochmal meine Notizen gerade durchgeguckt. Das Zitat von Norman Osborn war, "With great power comes great respect."
Ja, das, danke schön, vielen Dank. Das war's. Und das.
Oder um Harry Osborn zu zitieren, "Go get him, Tiger."
Ach, auch sehr schön. Schön, dass die beiden in einer Welt wenigstens Freunde sein und bleiben können.
Noch.
Noch.
So, sag nochmal, das streamte bei Disney Plus, wenn ich mich richtig erinnere.
Korrekt, genau.
Okay. Dann mache ich weiter und wir kommen nochmal zu einem völlig neuen Streamingdienst, nämlich Paramount Plus. Da waren wir heute, glaube ich, noch gar nicht, wenn ich mich recht entsinne.
Nee.
Da lief jetzt Anfang des Jahres die zweite Staffel und das auch gleich die letzte Staffel von 1923.
Nochmal Western.
Nochmal Western, aber diesmal guter Western. Nein, natürlich. Alles legitim. Eine Western-Serie, die mich auf jeden Fall sehr überzeugt hat. Die zweite und letzte Staffel hat 8 Folgen. Wir mussten 2 Jahre drauf warten, um diesen wirklich würdigen Abschluss zu bekommen. Zeitlich chronologisch gesehen, wenn man jetzt das Yellowstone-Universum anguckt, ist es die zweite Familienkapitelgeschichte. Also wir haben 1883, dann kommt 1923 und dann kommt irgendwann ganz spät, viel später Yellowstone. Aber es ist natürlich die dritte Yellowstone-Serie, die je veröffentlicht wurde und die jetzt gerade zu Ende geführt wurde. Im Zentrum, ja?
War das die mit Harrison Ford?
Ja.
Ah.
Im Zentrum stehen die Duttons, angeführt von Harrison Ford und Helen Mirren, als schon recht alternde Familienoberhäupter in Montana, die vom raffgierigen Geschäftsmann Donald Whitfield, gespielt von Timothy Dalton, bedroht werden und jetzt auch noch einen super schlimmen Winter erwarten. Ich finde es so witzig, die Serie sagt irgendwann mal, ja, der Winter fängt irgendwie im August an und geht dann bis Juli oder so.
Also, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ist das jetzt noch 1923? Nein, die zweite Staffel spielt
2024. Endet sie dann 2024, die zweite Staffel. Aber wir wollen
1924.
Mal nicht so sagen.
19,
ja.
Ich dachte gerade,
nein, nein,
das ist
ja lange.
1924.
Und die warten da immer noch auf die Rückkehr ihres Neffen Spencer, gespielt von Brandon Sklenner, der ja jetzt auch groß geworden ist, jetzt durch die erste Staffel 1923, der seine Heimreise aus Afrika angetreten ist, das eine sehr lange Heimreise ist, also der
zwei
ist da immer noch unterwegs. Und dabei auch noch sich eine frisch gebackene Frau angelacht hat, die wunderbare Alexandra, aber leider werden sie getrennt auf der Heimreise, deshalb muss sie dann noch einzeln auch zurückreisen, dann haben wir da noch mehr Handlungsstränge in Staffel 2 drin, die erzählt werden. Eine mühevolle Schiffsreise, das ganze Immigrationsverfahren. Dann kommen dann noch die Gangster-Prohibitionsprobleme dazu, die man natürlich auch antrifft. Und es packt mich einfach jedes Mal, wie intensiv und mitreißend und spannend diese Serie ans Werk geht. Also vor allem Spencers und Alex' Liebesgeschichte. Da schafft es irgendwie auch gleichzeitig, obwohl man ja vor allem diesen Charakteren gerne folgt, Taylor Sheridan für mich so ein Bild vom historischen Amerika zu zeichnen, wo einfach so so ganz leicht für sich nebenbei so Details eingeflossen sind, wie zum Beispiel, ich wusste vorher nicht, dass schwangere, nicht alleinstehende Frauen nicht in Amerika einreisen durften. So nach dem Motto, ihr habt da niemanden, ihr könnt hier nicht einfach Fuß fassen als Immigranten, sondern braucht sozusagen einen Mann oder so.
Richtig so.
Genau, weil das Kind ist ja keine Arbeitskraft unmittelbar.
Ja, ja. Und also gibt es eine ganz intensive Szene, wo sie da sozusagen dieses ganze Immigrationsverfahren degradierend mitmachen muss, um da irgendwie ihrem Mann hinterherzukommen. Und dann gibt's natürlich auch große Feuergefechte, emotionale Momente im Schnee. Oh. Und ja, das hat für mich auch noch lange nachgehalt. Und ich glaube, über das Ende kann man streiten. Da haben auch ein paar Leute sich mokiert, was da jetzt schon wieder passiert. Und Sheridan wiederholt auch durchaus Erfolgsrezepte, die er anderswo schon angewandt hat. Sagen wir nur so viel dazu. Aber für mich war es einfach trotzdem wieder total mitreißende, spannende Unterhaltung. Deswegen gehört die Serie für mich hier unbedingt rein ins Ranking. Und hoffe, dass jetzt demnächst die sich dann mal an 1944 machen, was als Kriegsserie ich jetzt im Dutton-Familiengeschichtenbuch noch lesen möchte. Aber jetzt kommen ja erstmal Casey und Beth und Rip mit neuen Serien aus der Hauptserie Yellowstone. Deswegen muss ich mich da wahrscheinlich
etwas gedulden. Die machen jetzt das Walking Dead. Mit Spin-Offs kommen jetzt einzelne Charaktere.
Ich hoffe, das verwässert nicht die bisher so einfach durchgehend gute Qualität des Yellowstone-Universums. Mal gucken. Aber 1923 solltet ihr euch unbedingt anschauen, wenn ihr Western-Fans seid und von Qualitätsserien überzeugt werden wollt.
Weil sie auch so super aussieht.
Ja, also wirklich.
Tolle Landschaftsaufnahmen.
Gut, machen wir weiter.
Ja.
Max, ein grüner Zettel.
Ich sehe schon, die Farbe grün.
Und da steht drauf, To Be Hero X.
Ja, ich habe mich sehr schwer getan mit meinem dritten persönlichen Tipp. Ich glaube, ihr alle.
Ja.
Einerseits wollte ich gerne Krank Berlin noch mit reinnehmen, aber über die hatte ich schon mal gesprochen im Podcast. Deswegen wollte ich jetzt nochmal was Neues irgendwie mitbringen, was noch niemand vielleicht so wirklich auf dem Schirm hat. Und weil ich gern Animes schaue, habe ich überlegt, was ich denn aus diesem Jahr, was mich da so richtig begeistert hat bisher. Und als Kriterium hatte ich mir dann gesetzt, dass mein Tipp eine deutsche Synchronfassung haben sollte. Da ist ein bisschen was rausgefallen. Takupi's Original Sin, guckt die Serie auch unbedingt. Da gibt's aber auch erst 2 Folgen jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen. Auch eine Serie, die zerstört. Und ich bin dann letzten Endes bei einer chinesisch-japanischen Serie gelandet. Okay. Eine Animationsserie. Ich sage jetzt nicht Anime, weil sie halt in China mitproduziert, China produziert ist. Der subversive Superhelden-Geschichten wie Invincible, da gab es auch dieses Jahr die 3. Staffel.
Ach ja.
Auch ganz toll. Mhm. Oder The Boys mag, der sollte da mal sich To Be Hero X anschauen. Das ist nämlich ein sehr, sehr interessantes Konzept einer Superheldenwelt, was ich bisher noch so gar nicht kannte, weil dort werden Superkräfte durch Vertrauen verliehen. Das heißt, wenn genug Leute daran glauben, dass du fliegen kannst, dann kannst du fliegen. Oder wenn Leute denken, du bist besonders standhaft, dann kannst du dich nie wieder hinsetzen. Das geht auch in die andere Richtung. Ne? Und du kannst die Kräfte dann halt natürlich auch wieder verlieren, je weniger Leute an dich glauben. Und dadurch
das
kommt
Weihnachtsmann-Konzept.
Das so oder Freddy Krueger.
Oder so.
Und dadurch kommt halt so ein bisschen so dieser The Boys-Vibe rein, weil in dieser Welt sind diese Superhelden halt mehr so Schauspieler und Influencer, deren Macht und Popularität halt durch ein Ranking bestimmt wird und die dann halt von konkurrierenden Superheldenagenturen ausgebeutet werden im Prinzip und inszeniert werden, damit sie höher oder mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und das Ganze beginnt dann mit Lin Ling, ein Angestellter in einer Werbefirma, und der wird unverhofft von einer Agentur dazu genötigt, die Identität des populären Superhelden Nice, auch ein schöner Name, anzunehmen, nachdem dieser Suizid begeht und dieser Skandal vertuscht werden soll. Mhm. Und der sieht halt leider auch genauso aus. Mhm, deswegen sagen die hier Kostüm. Und in 3 Tagen glauben genug Leute, dass du fliegen kannst, dann kannst du auch fliegen. Genau, und in der Öffentlichkeit muss er halt jetzt heile Welt spielen mit Nices Freundin Moon, die das auch nicht so geil findet. Oh. Aber die sind sowieso nur zu PR-Zwecken zusammen, leben auch in so einem Superhelden-Tower. Also hat schon ein bisschen was von The Boys,
ja,
ne?
Wirklich.
Und halt diese ganze Marketing-Maschinerie lernen wir dann halt durch ihn kennen. Und er stürzt dann langsam in eine Identitätskrise. Und das Interessante an der Serie ist halt so eine sehr interessante Erzählart, weil das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, ist nur der erste Arc, sind nur die ersten 4 Folgen, glaube ich, weil die Serie ist in Arcs erzählt von jeweils immer 2 bis 4 Folgen und jeweils ist immer ein Superheld oder eine Superheldin, die dann im Fokus steht dieses Arcs. Und gerade bei den ersten Arcs ist das spannend, weil sie dann immer weiter zurück in die Vergangenheit springen. Also der erste Arc endet dann mit einem mega Cliffhanger, wo du denkst, oh, wie geht's weiter? Aber dann springt einfach jeder Arc weiter zurück in die Vergangenheit. Du fragst dich, na, nein, wann kommen wir wieder zurück? Wann kommen wir wieder zurück? Und das ist so eine komplett nonlinear erzählte Story, wo du dann immer neue Puzzlestücke bekommst, wie diese Welt funktioniert, was da passiert ist, wer jetzt mit wem irgendwie verbandelt ist. Und das ist sehr, sehr interessant. Und was natürlich besonders hervorsticht, ist der Animationsstil. Also gerade die ersten Folgen, die erinnern so von der Machart sehr an Arcane. Diese, also nicht komplett gezeichnet, sondern so 3D-Animationen, die so handgebürstet aussehen. Wow. Nicht ganz so schick wie Arcane, muss man natürlich sagen, aber schon halt so die Richtung. Und die wechselt dann aber auch so innerhalb von Szenen zwischen diesem Stil und Anime-Stil plötzlich. Und das ist total interessant. Aber ab Folge 8 ist es dann nur noch Anime. Aber da gibt's auch Theorien, warum die Serie so hin und her springt zwischen den Stilen. Okay. Weil es einen Superhelden gibt, der die Realität verändern kann.
Das klingt
und dann
richtig
den Animationsstilen, das ist sehr, sehr interessant. Insgesamt sind es 24 Folgen in der ersten Staffel. Ich glaube, insgesamt soll es 2 geben. Und das läuft noch aktuell wöchentlich bis September. Und ich habe jetzt die ersten 14 Folgen gesehen.
Okay, du weißt also noch nicht, was dann in der Chronologie wieder ganz am Ende passiert.
Ah.
Also die Arcs stehen schon fest und der letzte Arc heißt von der ersten Staffel Hero X. Das ist der, der an der Spitze steht. Das ist halt auch der, der mit einem Schnippen die Realität verändern kann. Mhm. Ich hoffe, dann kommt dieser Stil auch wieder zurück bis dahin.
Und wo kann man die gucken?
Bei Crunchyroll.
Ah, ja.
Und sogar auf Deutsch. Müsst ihr nicht Mandarin mit untertiteln.
Das klingt wirklich super.
Sehr cool. Hast du wieder was Schönes mitgebracht, Max?
Mal schauen, wenn ihr es gesehen habt. Nicht, dass du jetzt nächste Woche zu mir kommst. Max, was hast du?
Was hast du mir da empfohlen? Gut, ich mach weiter. Bea, ein gelber Zettel, wo Chappell draufsteht. Auch wieder so ein schöner Titel. Du hast sie doch alle nach Titeln ausgewählt, dass man hier lustige Worte sagen kann.
Ja, jetzt gebe ich zu. Ich wusste, dass du die vorliest, Essa, und deswegen dachte ich mir, komm. ich wollte einfach nochmal auch eine deutsche Serie mit reinbringen. Chappell, das hatte ich auch in unserem Video, das du vorhin schon erwähnt hattest, habe ich auch mit reingebracht, weil ich das ganz schön finde, wenn man dieses solche Formate nutzt, um eben auf Serien zu rückzuweisen, die man sonst vielleicht nicht so guckt. Und die ist tatsächlich in der ZDF-Mediathek, also kostenlos für uns alle da draußen. Und ich fand es halt sehr schön und ich möchte unbedingt, dass mehr Leute das sehen, allein schon, um zu wissen, ob ich es nur gut finde, weil es eben so ein bisschen meine Heimat ist, denn es spielt in Oberschwaben und ich bin Allgäuer Oberschwabe und die sprechen da auch alle überwiegend Schwäbisch. Es ist aber zum Glück nicht so ein Ding, dieses Typische, was man ja kennt von deutschen, ich nenne es mal deutschen Dialektserien, das ist eigentlich nur darauf, hahaha, die reden so witzig. Mhm. Es erzählt die Geschichte von Carlo, der nach dem Abi eigentlich nach Australien den klassischen Work-and-Travel-Move machen wollte, aber das eigentlich auch nur, weil ein anderes Mädchen, das er kennt, dieses genauso macht und er findet sie ganz toll und denkt sich dann, ach Mensch, wenn ich da mit ihr Seite an Seite, dann läuft doch da bestimmt was, dann verlieben wir uns. Und dann zerstört er aber das Auto, das teure Auto von seinem Vater und kann dann halt nicht mehr nach Australien, denn er muss jetzt erstmal in der Gaststätte seiner Eltern arbeiten und die Reparaturkosten abstottern. Und dann ist halt einfach so der Sommer, den er jetzt eben doch noch in dem kleinen Kaff zu Hause, was übrigens nicht fernab von meiner eigenen Heimat gedreht wurde, da verbringt er jetzt dann eben mit seinen zwei besten Freunden den Sommer und arbeitet da nebenbei und feiert dann noch so ein bisschen, versucht auch noch nebenher sein Leben zu genießen. Ist so, man könnte sagen Coming of Age, aber jetzt auch nicht so ernst und beschäftigt sich nicht jetzt so krass mit seiner Entwicklung.
Ist ja so eine Hangout-Serie?
Ja, schon. Okay. Also es sind auch nur 8 Folgen, die jeweils so eine halbe Stunde gehen. Und es ist wirklich, also ich bin da sehr gerne eingetaucht in diese Welt, habe mich auch selber sehr stark gesehen, so als 18-Jährige nach dem Abi und erstmal einfach irgendwo ein bisschen hasseln, bis man überlegt, okay, was mache ich jetzt eigentlich überhaupt mit meinem Leben? Und es war halt einfach, es ist einfach schon sehr schön. Die Figuren sind alle sehr liebevoll. Der ist halt auch ein Chappell, so ein Säckel, einfach so ein kleiner Idiot.
Ich wollte schon fragen, heißt das Dorfchappell oder was ist das?
Nee, ja, es ist eigentlich so ein Idiot. Okay. So ein Hallodri, der kriegt's nicht so richtig hin. Ich habe noch nie in meinem Leben das Wort Chappell gesagt. Ich würde eher sagen, ein Säckel. Ja, ich habe es schon mal gehört, aber ich würde eher sagen, ein Säckel. Und
wäre auch ein toller Seet.
Ja, ne? Vielleicht, wenn es Staffel 2 gibt, ja. ZDF, hör dir zu, bitte mach das mal, ZDF Neo. Ist einfach schön. Da geht man einfach mal schnell gerne rein und verbringt ein bisschen Zeit da im Oberschwaben und dann ist es auch schon wieder vorbei.
Bei Moviepilot übrigens eine Wertung von 7,7. Also es gibt noch mehr Dorfjugend, die Serie
schön,
feiert.
Ja, wir vereinen uns zusammen.
Deutsche Dorfjugend, vereinigt Deutsch. Ja, cool. Klingt spannend. Da werde ich auf jeden Fall auch zumindest mal die erste Folge sehen. Gerade wenn sie so kurz sind, dann kann man ja mal schnell mal reingucken, ob das was für einen ist. So, Max, du bist wieder dran.
Oh.
Mit dem langen Serientitel Asterix und Obelix, der Kampf der Häuptlinge.
Jetzt bin ich gespannt.
Ist ein Community-Platz, der hier reingekommen
ist. Genau, bei der Community auf Platz 6 mit einer 7,3. Und es ist eine neue Asterix-Serie, wie der Titel schon
verrät. Ganz erstaunlich.
aber nicht gezeichnet, leider, sondern mit 3D-Animationen, dafür aber sehr schöne. So wie die letzten Kinofilme auch, die waren ja auch alle 3D-animiert.
Ich kann mich nur an die Realfilme Asterix und Obelix
mittlerweile gab es auch noch Animationsfilme dazwischen. Genau, und die Serie basiert, wie der Titel verrät, auf dem Comicband Der Kampf der Häuptlinge. Und das Grundkonzept sollte, glaube ich, jedem bekannt sein. Im Jahr 50 vor Christus ist ganz Gallien von den Römern besetzt, bis auf ein kleines gallisches Dorf, dessen Bewohner sich äußerst widerspenstig herausstellen und sich immer wieder erfolgreich gegen die Römer zur Wehr setzen.
Die spinnen, die Römer.
Genau, und das verdanken wir natürlich den beiden Bewohnern Asterix und Obelix unter anderem und einem Zaubertrank, der umgeht im Dorf, der alle stark macht.
Eigentlich verdanken wir es Miraculix, weil wenn der seinen Zaubertrank nicht brauen würde,
dann wäre Obelix nicht da reingefallen. Und das sehen wir übrigens, die Origin-Story auch in dieser Serie. Mit kleinem Baby-Kinder-Obelix, der in den Trank fällt. Wer es immer schon mal sehen wollte. Genau, und hier geht es jetzt um einen Wettkampf, den die Römer ausrufen, der die widerspenstigen Gallier in die Knie zwingen soll. Und zwar lassen sie den Stammeshäuptling Maestrix gegen den gegnerischen Stammesanführer und Römer-Sympathisanten Augenblicks antreten. Und sollte Maestrix verlieren, fällt dann das ganze Dorf der Gallier in die Hände von Augenblicks und damit halt auch in die Hände der Römer. Und es gibt nur ein kleines Problem. Die Zaubertrankvorräte sind leer und Miraculix fällt ein Hinkelstein auf den Kopf und er vergisst, wer er ist und natürlich auch das Rezept.
Da lebt man noch, wenn einem ein Hinkelstein auf den Kopf fällt?
In der Welt von Asterix und Obelix.
Ich glaube, nur Miraculix lebt dann noch.
Okay. Der sollte entführt werden und Obelix wirft einen Hinkelstein auf die Entführer hinterher, aber trifft leider den
kann
Druiden.
Kann passieren.
Trifft leider den Druiden. Genau. Und jetzt kann er sich nicht mehr erinnern und Asterix und Obelix müssen irgendwie einen Weg finden, dass er wieder seine Erinnerungen zurückbekommt, ehe es zu spät ist, weil Maestrix jetzt nicht der geeignetste Kämpfer ist für diesen Kampf. Genau. Insgesamt sind das 5 Folgen, die gehen auch so um die 30 Minuten. Ich persönlich war jetzt nicht mega begeistert, bin aber auch nicht der Asterix und Obelix Überfan. Die Animationen waren auf jeden Fall sehr, sehr cool mit vielen visuellen Gags und Einfällen, also sieht schon sehr, sehr cool aus. Was mich aber etwas gestört hat, ist die deutsche Synchronfassung.
Okay.
Die fand ich ja leider etwas dröge und habe mir immer beim Schauen mehrfach gedacht, hätten die jetzt Comedians als Sprecher genommen, dann würden die Gags viel besser zünden.
Mhm. Okay.
Und das ist mir halt so beim Schauen immer wieder aufgefallen, ist natürlich jetzt Geschmackssache. Aber die Community zeigt sich ja begeistert.
Hast du es dann en français geguckt, oder?
Nein, auf Deutsch.
Ja, eine 7,3 ist doch nicht schlecht. Also.
Seid ihr Asterix-Fans?
Ja, wahrscheinlich.
Ja, es geht. Also
es geht, ist genau so.
Ja. Ich mochte es als Kind, mochte ich die Originalfilme sehr gerne.
Die ersten Zeichentrickfilme habe ich auch ständig geguckt als Kind.
Ja, obwohl das jetzt halt so, man guckt das jetzt als Erwachsener und denkt sich,
was haben die denn in Amerika gemacht?
Also Passierschein A38 ist immer noch witzig.
Ja, ich mochte aber tatsächlich auch diese Live-Action-Sachen, aber das sind halt, also als Kinder hat man das geguckt und fand's toll.
Fand's lustig und jetzt hat man wahrscheinlich eher so Cringe-Momente, wenn man da reinschaut.
Genau, ja. Gerade dieser bei den Olympischen Spielen noch, ich glaube, da war ich auch schon ein bisschen älter, als dann Zinedine Zidane am Ende noch auftaucht und du denkst dir als Kind, oh, toll, und hat aber so, warum? Ach ja.
War nicht sogar die Zeichentrickserie oder die Animationsserie jetzt von dem gleichen Menschen erschaffen worden, der damals auch die
Asterix und Obelix, irgendwas mit Kleopatra, den Live-Action-Film.
Ja. Also da fand ich dann irgendwie wieder witzig, dass sie offenbar so ein gewisses durchgehendes Maß haben wollen, dass man sagt, da sind gleiche Menschen beteiligt, zumindest im französischen Original. Okay.
Die beste Version ist immer noch die hessische von Asterix und Obelix. Da gab es ja so verschiedene lokal synchronisierte Fassung.
Wirklich?
Ja.
Das wusste ich gar nicht. Witzig.
Aber leider nicht bei Netflix, oder?
Nein,
bei dem neuen nein. Wahrscheinlich nicht.
Nur von den alten Filmen.
Gut, wir müssen weitergehen, Max. Ich habe noch einen Zettel gezogen, der mir zugeordnet ist. Und zwar der Community-Platz 5 ist Department Q. oder Debt Q, wie Max so gerne sagt, hat eine 7,4 beim Moviepilot und insgesamt 9 Folgen. Ob das gut ist, da kann man sich drüber streiten, aber es sind 9 Folgen, die auch eine ordentliche Länge haben. Es geht um Karl Morg, der einst ein erstklassiger Ermittler war, jetzt eher so mürrisch-misanthropisch durch die Gegend läuft. Vielleicht war es vorher auch schon, man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall wird er bei einem Einsatz angegriffen und er selbst wird angeschossen, sein Partner landet im Rollstuhl und als er dann wieder zurück im Dienst ist, ist er nicht der umgänglichste Typ, den man so um sich haben will. Deshalb steckt seine Chefin ihn in den Keller in eine neu gegründete Abteilung namens Department Q im schottischen Edinburgh. Und da soll er jetzt, weil die Polizei ausnahmsweise mal Geld übrig hat, in diesem Sonderdezernat Q, wie es in der Vorlage heißt, Zahlen aufpolieren. Also Fälle, die eigentlich schon zu den Akten gelegt wurden, werden nochmal aufgerollt und sagen, ja, wir bearbeiten das noch. Und das sieht ja gut aus, ne, in der Statistik. Und da schnappt er sich jetzt den Fall, ungelösten Fall einer Staatsanwältin, die verschwunden ist vor vielen Jahren, Maren Lingard, und folgt so ihrer Geschichte der Spurensuche, was ist eigentlich damals passiert, was kann man jetzt Jahre später noch rausfinden zu dem, was damals passiert ist. Und ja, das hat der Community gefallen. Für mich lebt vor allem die Serie von ihren Figuren. Die Lösung des Falls ist immer so, kann man dann auch schon wieder vergessen haben, ein paar Wochen später.
Ist jede Folge ein Fall?
Nee, das ist ein ganzer Fall in dieser ersten Staffel. Und wenn die Serie verlängert wird, dann kann sie auch noch viele weitere Fälle bekommen. Denn ich weiß nicht, ob du schon mal von Jussi Adler-Olsen gehört hast. Ein skandinavischer Schriftsteller, der hat da die Vorlagen von Karl Morg geschrieben. Ganz viele Bände, die auch witzigerweise in Skandinavien schon verfilmt wurden als Filme, die dann so rauskamen als, wie hießen die alle, Erbarmen, Erlösung, Schändung, Verachtung, Erwartungen, Verheißungen, sowas alles. Und das ist jetzt aber die Serienversion, die sich halt ein bisschen mehr aufs Britische konzentriert. Also hat es nach Schottland jetzt verlagert, mit natürlich auch dann englischem Cast. Und da haben wir unter anderem Matthew Good, den du vielleicht kennen kannst.
Natürlich.
Der sehr überzeugend diese mürrische Hauptfigur spielt, die ihr Trauma nicht so richtig zeigen kann mit dem, was da passiert ist, als der Partner dann angeschossen wurde durch ihn hindurch. dann gibt's den wunderbaren syrischen Bewerber, der hier sich gerne bei der Polizei initiativ bewerben will und dann so ein bisschen zum Assistenten wird und dann immer mehr zum vollwertigen Partner auch. Gespielt von Alexei Manvelov, ganz toll. Und in dem schlummert, der hat so ganz höfliche Umgangsformen, ist immer ganz freundlich und aufmerksam und so. Aber da schlummert auch irgendwas so unter der Oberfläche, dass man so sich im Laufe der Serie immer mehr fragt, was hat der eigentlich in Syrien erlebt? Was hat der da für Job gemacht und so? Und es ist total spannend, dem da zu folgen. Dann gehört zum Team noch DC Rose Dickinson, die auch so ihre eigenen psychischen Angststörungen und OCD überwinden muss, gespielt von Lea Byrne. Und der Partner, der angeschossen wird und dann erstmal querschnittsgelähmt ist, James Hardy, gespielt von Jamie Sives, beginnt dann auch so aus dem Krankenhaus heraus wieder ein bisschen ins Leben zurückzufinden, weil er halt eine Aufgabe kriegt jetzt. Kannst du mal hier recherchieren, was da los war damals? Das ist auch ganz nett. Wir haben also eine schöne, dysfunktionale Krimi-Familie, die wir da präsentiert bekommen. Ich fand die skandinavische Filmreihe auch schon nicht schlecht. Also die ist schon sehr düster und deprimierend im Tonfall, weil die Fälle, die erzählt werden, auch so niederschmetternde Sachen sind. Da fand ich jetzt die Serie fast noch ein bisschen humorvoller, weil da immer auch so Momente drin sind, die es ein bisschen auflockern. Das fand ich ganz gut. Und Serienschöpfer ist der liebe Scott Frank, der hat ja das Damengambit oder erschaffen bei Netflix, die ganz tolle Serie, oder das Drehbuch zu Logan, dem Wolverine-Film, geschrieben. Also der hat schon was drauf, und jetzt hat er sich diese Reihe vorgeknöpft. Es gibt eine Kurzfolge mit dir, Max, wo ihr die auch schon mal ausgecheckt habt.
Nicht von der Serie, sondern
ich
über die Serie.
Ich dachte, Max, what? Toll.
In Schottland. Ja,
Matthew Good.
Eine kurze Podcast-Folge könnt ihr dann noch mal ein bisschen genauer reinhören. Ich habe ansonsten nur noch, weil es ja am Community-Platz ist, ein paar Community-Kommentare mitgebracht. Nämlich von Altheim, der schreibt, war sehr skeptisch, wieder einmal ein notorisch schlecht gelaunter, aber genialer Ermittler, ein Außenseiter-Team, ein Cold Case. So weit, so gewöhnlich. Der Fall entwickelt sich aber äußerst spannend und keine Rolle wird überstrapaziert. Das Finale gehört zu einem der besten, die ich seit längerem gesehen habe. Sollte man das Niveau in kommenden Staffeln halten können, darf man durchaus gespannt sein. Da ist Begeisterung dabei, auf jeden Fall. Dann schreibt Chris noch, ich bin wirklich angetan von dieser Serie. Die Schauspieler sind einfach großartig, besonders der charismatische Hauptdarsteller, der einem sofort in seinen Bann zieht. Auch die anderen Hauptcharaktere sind durchweg sympathisch und machen es leicht, über die wenigen Schwächen hinwegzusehen. Vor allem das etwas langsamere Tempo. Das sind wir bei den 9 Folgen, die Serie hat. Hätte sie vielleicht auch in Sachs erzählen können. Und Yumi schreibt einfach nur noch, boah, ich liebe Matthew Good. Von daher habe ich die Part mit Q auch schon 4-mal durchgeschaut. Und Good spielt Karl Good. Großartig, 10 von 10. Also, es ist Begeisterung vorhanden für Department Q. Könnt ihr bei Netflix schauen. Die erste Staffel schließt dann ja auch diesen Fall schön ab. Man hat dann also auch ein Gefühl von, ich habe das jetzt geschafft und mit dem Team das durchgestanden. So, dann haben wir noch einen Zettel.
Ja.
Wer kann es nur sein? Bea steht drauf. Eine Disney-Plus-Serie.
Führe uns ins Paradies.
Führe uns ins Paradies zu Paradise.
Ja, ist eigentlich gerade ganz gut passend, denn auch hier, wie ich weiß nicht mehr, wie die Person hieß, die es kommentiert hat aus der Community, aber auch hier denkt man sich, ja, so ein generisches Ding hat man schon oft gesehen und fand man gut, aber braucht man das dann nochmal? Denn Paradise beginnt mit dem Mord am US-Präsidenten.
Dom, dom.
Bum, bum, bum. Ganz toll gespielt von James Marsden. Auch hier muss ich leider im Vorfeld sagen, bitte guckt das im Original, denn ich weiß, dass die Synchronstimme, nichts gegen deutsche Synchronsprecher, die machen ihre Arbeit alle wunderbar, aber ich finde nicht, dass diese Stimme zu ihm passt. Die habe ich vorher auch noch nie bei ihm gehört. Ich finde die irgendwie komisch. Ich konnte mich nicht mit der anfreunden an den Trailern. Deswegen guckt das gerne im Original. Wie gesagt, er spielt den Präsidenten, der wurde ermordet und im Verdacht steht ein Geheimdienst, Security, ein Geheimdienstagent gespielt.
Bodyguard, ja.
Ja, so sein, ich würde sagen, er ist der Sicherheitschef.
Secret Service.
So. Ja. Ja, genau. Es ist Sterling K. Brown, den man vor allem von This Is Us kennt und liebt, wenn ihr ein bisschen was von Qualität versteht. ich finde ihn wirklich wunderbar in allem, was er tut und auch hier wieder ist er super und ihm wird jetzt, er ist natürlich im Verdacht, da er am nächsten zum Präsidenten ist und er muss dann natürlich seine Unschuld beweisen und will gleichzeitig auch den Fall lösen und dabei deckt er aber auch so ein paar andere Sachen auf, die sich da um ihn herum abspielen und ich möchte hier jetzt nicht viel verraten, denn man geht wirklich in diese Serie am besten rein, indem man kaum was weiß, also den Trailer dürft ihr vielleicht noch gucken, mehr aber nicht. Lest euch nichts dazu durch. Ich habe nämlich jetzt auch nochmal gesehen, dass sowohl im Wikipedia-Eintrag als auch bei, ich glaube auch bei IMDb, die halten vor nichts zurück und sagen sofort, was Sache ist. Guckt euch das nicht an, geht da einfach blind rein und habt sehr viel Spaß, denn es ist wirklich viel mehr als nur so ein klassisches Thriller-Drama.
Das hatten wir hier im Podcast auch in der Monatsvorschau, da wussten wir noch nicht so, worum es geht und das wirkt also, ja, Mord am Präsidenten.
Okay.
Also der Macher klingt halt spannend, ne? Und
so eine Network-Serie halt, ne?
Also und dann hatte ich reingeschaut, hab's halt so aus Interesse reingeschaut, aber wollte jetzt nicht zu der Serie schreiben und dann hatte ich da die ersten Folgen gesehen und oh Mist, jetzt muss ich dazu was schreiben, die ist richtig gut, die Serie.
Wirklich, ich habe mir auch gedacht, also ich habe es lange vor mir hergeschoben und dann dachte ich mir, ach komm, jetzt du hast nichts zu tun, fang nochmal an. Und dann war ich sofort nach der ersten Folge hooked und dachte mir, oh Gott, ich will jetzt alles wissen.
Zweit, was mich angefixt hat, war die Mail von Disney. Es gibt ja bei Screenern, wenn man vorab Sachen gucken darf, immer so eine Spoilerliste. Mhm. Und hier stand halt nur ganz oben groß drüber, verraten Sie nicht den Twist der ersten Folge. Und ich so, oh, es gibt einen Twist in der ersten Folge, ich muss es gucken.
Ja, und der ist wirklich gut, Leute. Der ist so gut, dass ich mich frage, wie es jetzt in der zweiten Staffel weitergehen soll und wie sie das halten wollen, diesen Spannungsgrad, wenn der Twist eben nicht mehr da ist. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es so trotzdem noch gut funktioniert. Aber fürs Erste haben wir eben 8 Folgen, die gehen jeweils ungefähr eine Stunde und es ist wirklich, wirklich sehr, sehr spannend und sehr überraschend.
Und guckt euch einfach die erste Folge an, so habe ich es auch gemacht, nachdem Max von diesem Mega-Twist erzählt hat, ohne was zu verraten ist. Ja. Das war für mich so der Anhaltspunkt, okay, ich muss da mal reinschauen und dann wisst ihr schon nach einer Folge, ob er weitergucken wollte oder nicht. Ganz schönes Testformat.
Genau, und Dan Fogelman hat auch 3 Staffeln, glaube ich, insgesamt geplant.
Mhm.
Aber es gibt zumindest einen Plan. Das ist bei Serien aus diesem Genre immer Gold wert, dass es einen Plan gibt.
Auf jeden Fall.
Wie viele Präsidenten gibt's noch, die ermordet werden können? So, das war Serie Nummer 15. Wir sind aber noch nicht am Ende unseres Halbjahresfazits angekommen, wie anfangs schon angeteased. Die Top 10 Serienhighlights des Moviepilots-Team, die stehen noch aus, wo auch noch einige Kracher dabei sind, die ihr vielleicht bisher noch vermisst habt in dieser Folge. Die gibt es allerdings erst in der nächsten Folge zu hören, denn 25 Serien sind doch eine ganze Menge.
15 schon mal an einem Tag zu schaffen, ist doch schon mal gut.
Genau, weil wir die Podcast-Laufzeit auch nicht überstrapazieren wollen, haben wir das Ganze wieder zweigeteilt. Sprich, nächste Woche geht es dann mit Teil 2 und 10 weiteren richtig guten Serien weiter. Und alle Serien aus diesem Teil, die findet ihr nochmal übersichtlich in den Shownotes und wo ihr sie streamen könnt. Da müsst ihr nichts mitgeschrieben haben. Nicht, dass ihr jetzt denkt, oh, wie hieß denn noch die eine Serie, die Bea vorhin erwähnt hat? Ah, die mit dem Dorf. Ah, nein.
Wie hieß der tolle Anime von Max?
Genau, das guckt einfach nochmal in die Shownotes dann rein, dann findet ihr das. Genau, und ihr dürft uns natürlich auch immer gerne eure Serientipps und Entdeckungen schicken. Oder auch einfach nur ein paar nette Worte, Themenwünsche oder Anmerkungen. Schreibt uns dazu einfach eine Mail an podcast@moviepilot.de. So, Esther, Bea und ich, wir machen jetzt eine kurze Pause.
Für euch eine lange Pause.
Für euch eine lange Pause. Wir laufen jetzt einmal um den Tisch und dann sehen wir uns nächste Woche und hören uns nächste Woche wieder im nächsten Teil unseres Halbjahresrückblicks. Und bis dahin, streamt was Schönes. Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.
Freut euch auf einen Familiensommer voller Spaß und Abenteuer in Deutschlands bestem Freizeitpark, im Phantasialand. Sichert euch jetzt eure August-Tickets zum Vorteilspreis ab 38 Euro und spart über 40%. Letzte Chance. Nur noch bis Montag buchbar auf phantasialand.de.
Gesund führen statt ausbrennen lassen. Ich bin Sandra Strauß, Chief People Officer bei Urban Sports Club, und in unserem Podcast What's Up Wellbeing spreche ich mit Expertinnen über echte Strategien rund um das Wohlbefinden, Leadership und eine neue Arbeitskultur. Gemeinsam schauen wir darauf, wie HR und Führungskräfte nachhaltige Veränderungen anstoßen können. What's Up Wellbeing, jeden zweiten Donnerstag, überall dort, wo es Podcasts gibt.